verborgenen Sünden. Es ist halt sehr interessant und ich denke sehr bedenklich. Wir haben ja gesehen, dass die Bibel insgesamt mindestens, ich sage ja ausdrücklich, es war nur ein Querschnitt, 22 Sünderkataloge auflistet. Man muss sich mal vorstellen, 22 Sünderkataloge jeder Art, und da sieht man, was die Sünde für eine Macht hat und was das für eine furchtbare, sagen wir, Tatsache ist, die die Gemeinde Jesu praktisch vor sich hat. Und der Kampf geht in erster Linie gegen die Sünde. Und dann erst in zweiter Linie gegen alle anderen Dinge. Und in der Regel, wenn in der Gemeinde was schief geht, steckt auch Sünde dahinter. Es ist immer die Sünde, die das tut. Jetzt geht die Bibel sogar so weit, dass sie hier in unserem Text heute, ich lese nochmals das gleiche wie in der letzten Bibelstunde, dass sie hier den Text nochmals ausdrücklich sagt, am Ende der Offenbarung, am Ende, und sagt, aber eines muss klar sein, draußen sind, und sie bringt vorher ein ähnlicher Katalog, Offenbarung 21,2. Bibel sagt ja, auf zweier oder dreier Zeuge Mund soll jede Tatsache bestehen. Sie bezeugt also jetzt nochmal ernsthaftest in zwei ganz, ich sag's mal, energischen Zeugnissen. Das dritte steht zum Beispiel in Offenbarung 9,21, dass es bestimmte Sünde gibt, die besonders gefährlich sind, auch für die Gläubigen. Die Bibel sagt generell, Sünde ist immer gleich schlimm. Aber es gibt Sünde, die prägt auch die Endzeit, und die haben wir hier. Das ist auch der Grund, warum ich doch entschlossen hatte, diese Sünde nochmals anzusehen. Wenn man gegen etwas kämpft, das ist überall so, wenn man den Gegner kennt, kann man ganz anders kämpfen. Man muss den Gegner kennen, um was es eigentlich geht. Ich lese uns nochmals die Stelle, wir behandeln aber nur die ersten drei. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Sag nochmal ausdrücklich. Ich habe ja erklärt gehabt auch, und das ist mir auch ganz wichtig, dass das klar ist, wenn im Griechischen etwas in der Regel, ich sage ausdrücklich, in der Regel zum Beispiel in einer Konstruktion steht, von der Grammatik her, ein Partizip, Präsens, aktiv. Das heißt, der Gegenwartsform und als Partizip, dass man es tuend ist und gleichzeitig auch noch aktiv, dann meint die Bibel, dass man darin lebt. Dann meint die Bibel nicht, dass man mal in eine Sünde fällt. Sie sagt ja ganz klar, wer sagt, der sündigt nicht, 1. Johannes 1, 7 bis 9, der ist ein Lügner. Sondern sie sagt ganz klar, jeder Gläubige, auch wenn er bekehrt ist, hat das Problem, dass er in Sünde fällt, dass er sündigt. Und was aber jetzt nicht heißt, dass er in diesen bösartigen, groben Sünde lebt. Das ist entweder der Beweis, dass man gar nicht wieder geboren ist, oder dass man abgefahren ist. Aber die Bibel geht davon aus, dass der normale Gläubige in diesen Dingen nicht lebt. Und trotzdem sagt sie, das ist unendlich gefährlich, diese Sünden. Und darum müssen wir sie angucken. Ich möchte jetzt nur die ersten drei rausgreifen, wo die Bibel sagt, draußen sind Hunde, Zauberer und Unzüchtige. Das Wort, werden wir nachher sehen, es hat eine sehr breite Bedeutung. Es ist jetzt einfach wichtig zu überlegen, was das heißt, auch von der Bibel her. Das Wort Hunde, das heißt Kyon, und wer Hunde hat, der weiß, dass die Lehre von den Hunden in der Wissenschaft Kynologie heißt. Also hier ist wirklich deshalb, wenn man das Wort sich näher so sieht, ist das gemeint, was auch der normale Mensch unter Hund versteht. Dieses Wort bedeutet, der Hund oder Hündin übertrage als Scheltwort Hund. Und jetzt wird erklärt, das ist jetzt interessant, was das griechische Lexikon sagt, was da dahinter steckt. Und jetzt haben wir schon in etwa, wenn man nämlich überlegt, was ist ein Hund? Von der Bibel her, also wenn man jetzt einfach biblisch sich auskennt, dann weiß man, dass zum Beispiel die Hunde die unreine Tiere waren, die zum Beispiel die Isabel, bei der es Blut geleckt haben und teilweise als Ausführende des Gerichtes Gottes diese Menschen sogar aufgefressen haben. Also, sagen wir, Hunde steht, und das sagt man im Volksmund, Hund ist ein Speichellecker, das heißt, Hunde steht sehr schon mal für unrein. Das ist schon mal ein unzweideutiger, sagen wir, Tatbestand beim Hund. Das zweite, aus diesem Wort raus, schamlos, gierig, zudringlich, frech und verächtlich. Da werden Personen beschrieben. Also ich sage es nochmal, schamlos, das merkt man, da kommt das Unreine, das heißt, ein Hund ist etwas, da ist irgendwo, und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz heißen Sache, auch für die Gemeinde Jesu, da ist etwas vom Anstand zerstört. Anstand drückt sich ja immer aus einer gewissen Ehrfurcht vor gottgesetzte Normen. Zum Beispiel, die Bibel sagt, du sollst vor einem grauen Haupt aufstehen. Gewisse Ehre für das Alter. Eine gewisse Unterordnung unter Autorität. Eine gewisse, ich sage mal, Keusch und Heiligkeit geistlichen Dingen gegenüber. Das alles ist auch das, was man im Volksmund noch unter Erstand versteht. Das ist etwas, wo ein Mensch zurückhaltend, normal sich so benimmt, wie man es eigentlich als edel, normal, anständig im Volksmund betrachtet. Das ist da alles gemeint. Jetzt sagt er hier, dieses Hunde ist gerade das Gegenteil. Das sprach ich etwas Schamloses. Das ist etwas Gieriges, etwas Zudringliches, etwas Freches, etwas Verächtliches. So ist die Person. Und das Nächste, was sagt, wild, tollkühn und trotzdem feig. Das heißt, da wird eine Beschreibung von Charakterzügen gegeben, die, wenn man das sich jetzt einmal anguckt, ich habe es jetzt nicht auf dem Zettel, aber vielleicht kurz drauf, müsst nochmal angucken, in 2. Timotheus 3, Vers 18, Entschuldigung, 2. Timotheus 3, Vers 1, wo diese 18 Eigenschaften des Endzeitmenschen 6 plus 6 plus 6 sind, hast du ganz ähnliche Charakterzüge. Also das entspricht so in etwa Hunde. Und der Katalog, Offenbarung 21, Vers 8, sagt ja, draußen sind die Feigen. Also geht auch in die Richtung. Ich lese jetzt nochmal den Katalog aus 2. Timotheus 3, wo es heißt: Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und da steht im Griechischen Kairos. Und das Wort Kairos, im Gegensatz zu Chronos, meint immer, dieses Grundwort bedeutet in der Regel Zeitpunkt. Das kann jetzt auch heißen, gelegene Zeit. Das kann aber auch heißen, der göttlich gesetzte Zeitpunkt. Also ich sage es mal so. Chronos ist immer die Zeit, die läuft. Und wenn Gott eingreift, dann ist Kairos, dann ist die Stunde Gottes. Es kann aber auch die Stunde des Gerichtes sein. Es kann auch sein, wo irgendwo jemand was versäumt hat, wo einfach die Gnadezeit vorbei ist. Wo jemand etwas verscherzt hat. Also ist immer punktuell ein Zeitpunkt, der eintritt. Also sagt er, das wird nicht etwas sein, das die ganze Zeit gleich da ist, sondern es wird schubweise, punktuell in der Endzeit auftreten. Das ist mal ganz wichtig. Jetzt sagt er hier, die Menschen werden selbstsüchtig sein, das steht eigentlich wörtlich selbstliebend, geldgierig, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos. Da steht Astorgos und das heißt letztendlich ohne natürliche Liebe. Selbst das, was man erwartet, dass jemand zum Beispiel familiär sich um seine Kinder sorgt, das wird zurückgebildet. Wir sehen das ja. Ich weiß nicht, entweder haben wir das früher nicht der Zeitung gebracht oder seit ein paar Jahren ist Kindesmissbrauch etwas Normales. Das ist in der normalen Welt ist das was völlig Perverses, wo man nicht einmal dran denkt. Und wenn du jetzt Zeitung liest, denkst du, das ist das Normalste von der Welt. Das kommt dauernd vor. Zum Glück ist der Gesetzgeber und ist die Obrigkeit wenigstens an dem Punkt, nachdem sie viele andere schon aufgegeben hat, sie wenigstens an dem Punkt noch hart. Aber da merkst du etwas, da ist etwas gekippt. Und da sagt er, ohne natürliche familiäre Liebe, auch das familiäre ist zerstört. Unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig. Das ist alles das, was hier steht. Wild, tollkühn, feig, schamlos, gierig, zudringlich, frech, verächtlich. Jetzt geht er weiter und sagt, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen, Klammer, mit seelischer Liebe, das ist hier gemeint, mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Und jetzt sagt er, wende dich weg von dem. Man muss es einfach sehen, dieser erste Punkt, die Hunde, ist eigentlich eine Zusammenfassung dieses Endzeitmenschen. Das sind diese Eigenschaften. Wo du heute mit den Leuten reden musst und sagen musst, Leute, in der Gemeinde Jesu, es ist eine Grundsäule und Feste der Wahrheit, muss klar sein, da gelten noch bestimmte Regeln des Anstandes. Da gelten noch bestimmte Dinge. Und ich sage euch bloß eins als Geschwister, auch wenn Junge oder Kinder frech werden, lass es nicht durch. Es geht der Gemeinde nicht. Die Gemeinde Jesu hat eine andere Zielsetzung. Bei uns sind die Kinder nicht die Götze, möchte ich mal sagen. Wenn ein Kind frech wird, dann gehört es verwarnt. Da muss man Widerstand leisten. Man darf es nicht durchlassen. Geht zum Eltern, kommt zu den Ältesten. Sagt, so geht's nicht. Wisst ihr, das ist ein Riesenproblem. Diese Art, diese hündische Art, wo hier die Bibel beschreibt, schamlos, gierig, zudringlich, frech. Wisst ihr, die Bibel nimmt nicht umsonst das Wort. Guckt mal einfach, also ich habe auch einen Hund. Ich habe nichts gegen einen Hund. Ich möchte auch mal was sagen, geistlich. Es ist nicht ungeistlich, einen Hund zu haben. Es ist auch nicht ungeistlich, eine Katze zu haben. Nicht, dass man da auf falsche Ideen kommt. Ich habe das schon gehört, aber das ist Unsinn. Es ist so. Jetzt müsst ihr einfach etwas sehen. Wenn du einen Hund beobachtest, kannst du sehr viel biblisch lernen. Du lernst nämlich, was gierig ist. Ein Hund ist ein total von seiner Gier getriebenes Wesen. Wenn du einen Hund hast und du isst etwas und du bist nicht hervorragend erzogen, dann bedrängt er dich. Ist normal. Der sitzt mit letzter Gier da, der geht dir auf den Nerv. Und das ist genau das. Das ist eine ungeheure Gier. Der hat nur noch eins im Kopf. Das war's für ein Apfel. Und so sagt die Bibel, so ist der Mensch der Endzeit. Der wird so gierig sein. Der wird tierische Züge aufweisen. Das ist das Interessante. Er wird tierische Züge aufweisen. Wir sehen das nachher, wenn wir zu der anderen Sünde kommen. Der wird wirklich tierische Züge aufweisen. Es geht jetzt so weit, das Wort wird auch benutzt für Ungeheuer, Untier, Bestie. Unter anderem für Sphinx in Ägypten. Das heißt, wenn man jetzt das wieder sieht, Bestie, 2. Timotheus 3, Abvers 1. Das heißt, dieser furchtbare Mensch wird geboren in der Endzeit. Ich habe jetzt ein paar symptomatische Bibelstelle, die sagen, noch ein bisschen erleuchten solltet. Jesaja 56, 10. Das noch ein bisschen gespürt, dass man kriegt, was heißt es. Und jetzt kommt eben das Interessante. In 2. Timotheus 3 sagt der Paulus, wende dich weg. Und hier sagt er, das sind die Dinge, die Gott praktisch sogar auf den Katalog des Ausschlusses setzt. Das heißt, eine Gemeinde und der Gläubige selber darf mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Da muss ich absondern, innerlich und äußerlich von diesen Dingen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo man einfach nicht dem Zeitgeist nachgeben darf. In der Endzeit ist der Zeitgeist das Hauptproblem. Sondern man muss gerade dem Punkt Widerstand leisten. Und das ist etwas, was viele Gemeinden versäumen. Man redet sehr viel über Dogmatik. Man erklärt die biblische Lehre, man erklärt die Erlösung und alles. Aber es gibt nur einen zweiten Bereich und das ist die Ethik, das ganz praktische Tun. Und da muss man dann sagen, also gut, biblische Lehre, wiedergeboren sein, gläubig sein, Nachfolge des Lammes drückt sich ganz praktisch in Verhaltensweisen aus. Um die geht es bei diesen Sünden. Das muss man einfach ganz nüchtern sein. Jesaja 56, 10. Seine Wächter sind blind, sie wissen nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen träumend da, schlafen gern. Und da kommt jetzt eine Eigenschaft vom Hund, den die Bibel beschreibt. Und das ist auch, das weiß auch jeder, wo Hund hat. Das heißt, wenn ein Hund letztendlich zum Beispiel seine Wächterfunktion nicht wahrnimmt, dann kannst du nichts mehr mit ihm anfangen. Und in der Gemeinde Jesu merkst du etwas, dass genau dieser Charakterzug, stumme Hunde, dass die Gläubigen nicht mehr den Mut haben, hinzustehen und bestimmte Sünde zu brandmarken, und die Sünde sehen wir nachher, und da diese Sünde zu brandmarken, bestimmte weltliche Ansätze zu brandmarken, sich abzusondern, sich abzugrenzen, zu sagen, mit der Gemeinde Jesu nicht, das ist ein Endzeitzeichen, wo hier die Hunde nicht mehr bellen, auch die Wächterfunktion letztendlich nicht wahrgenommen wird, dieses Passive, es über sich ergehen lassen, in einer falschen Art und Weise, das dann zu einer, ich sage mal, zu einer Flut von sündhafter Charaktereigenschaften führt, das ist ein Zeichen drin zu. Das ist das, was hier die Leute umdreht. Das muss man einfach sehen. Es kommt immer mehr. Es kommt von draußen. Also müssen wir aufpassen, dass es nicht reinkommt. Wir müssen es rausschmeißen. Und zwar rigoros. Wenn man es uns näher sagt, guckt bei 56,11 geht dann der Jesaja weiter und sagt, doch sind sie auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben. Und sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen. Also das ist genau wieder diese Wächterfunktion. Gier. Das heißt, gehen lassen. Ausleben der Lüste. Wisst ihr, das muss ja nicht immer schlimm sein. Sondern man kann seine Lüste auch ganz dezent bürgerlich ausleben. Aber auf jeden Fall, also, darf ich mal sagen, es gehört jetzt heute zu, aber da brauche ich schon nachher nicht bekannt geben. Wir Brüder sind zum Kapitän. Er hat zum Beispiel einen Punkt massiv nochmals betont. Wir haben einmal gesagt, es muss klar sein, ihre Gemeinde, das möchte ich jetzt nochmals betonen. Es muss klar sein, wenn ein Wiedergeborener in einer Gemeinde lebt und zum Reich Gottes gehört, dann ist sein Hauptaufgabefeld, ich diene Gott. Dienen, nicht Unterhaltung. Nicht die Wind. Nicht, dass ich krieg, was ich will, sondern ich diene. Hingabe. Sie gaben sich hin, zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Wille Gottes. Und das ist, muss klar sein, ihre Gemeinde. Das Hauptmerkmal ist dienen. Wisst ihr, wenn man in eine Gemeinde geht und sagt, ich will, das ist schon falsch, sondern man muss dienen. Und die Bibel sagt, gegenseitige Handreichung tun. Das ist der Normalzustand einer Gemeinde. Und wenn man hier die Stelle sieht, also in Jesaja 7, genau das wird verletzt. Und das sind jetzt die Punkte. Ich sage mal so, diese ersten Punkte, schamlos, gierig, zudringlich, frech und so weiter und so fort, das ist der direkte Sünderblock aus der Welt raus. Aber der färbt auf uns ab. In gewissen Bereichen, in die Gemeinde rein. Und da muss rigoros, muss Widerstand geleistet werden. Und wir dürfen in keinster Weise noch im Zeitgeist gehen. Wisst ihr, wenn die Welt wird ja immer verrückter. Du weißt ja nicht, was deren noch alles einfällt. Soll ich nur, weil die ganze Welt jetzt zum Beispiel schreit, bestimmte Sünde sind keine Sünde, soll ich dann drunter sagen, Gott hat sich geirrt, das ist keine Sünde, ist immer nur die gleiche Sünde. Und wenn auch die führenden Leute der evangelikalen Welt umkippen und abfallen, dann ist das ihr Problem. Sie werden letztendlich dafür haften. Aber was sie als Hirte getan haben mit ihren Schäflein, da werden sie den Kopf dafür hinhalten. Aber wir als Gemeinde können es nicht dulden. Wir müssen einfach sagen, wir nicht. Und da müssen wir Widerstand leisten. Im Psalm 22, das ist ja der berühmte Psalm, wo der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha Teile seines Kampfes zeigt. Ihr wisst ja, die drei großen Darstellungen des Kreuzes, Psalm 22, Psalm 69 und Jesaja 53. Das zeigt ja praktisch die körperliche, seelische und geistliche Leiden Jesu am Kreuz. Und hier am Ritz der Ergriff und der Blick hinter die geistliche Kulisse, 22, 17. Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Und jetzt ist das Interessante, wenn man das einmal durchdenkt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, weil der Mensch sündigt mit dem, und das sieht man, Hand und Fuß steht hier für letztendlich Handeln. Musste der Jesus am Kreuz von Golgatha dieses schreckliche Ertragen, wurde ja wegen dem an Händen und Füßen angenagelt. Das muss man einfach sehen. Hier ist natürlich jetzt allegorisch und schattenbildlich, aber hier siehst du wegen diesen Dingen. Und Hunde steht hier wieder für Unreinheiten. Wir werden sehen, das Ganze geht wie ein roter Faden durch, dieses Unreine. Matthäus 15, 26 ist auch ein Synonym. Das heißt, ein anderes Wort oder ein charakterisierendes Wort für die Heiden. Matthäus 15, 26, das ist die berühmte Geschichte von den Hündlein, wo der Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und dann sagt er zu der Frau, es ist nicht recht, dass man denn das Brot der Kinder nimmt, das ist Israel, die Kinder, und es den Hunden, das sind die Heide, gibt. Das heißt, Gott klassifiziert zuerst einmal die Heide als unreines Volk, als Ganzes. Und aus dem Grund musste sich ja Israel absondern, weil die Heide unrein waren. Sie haben Menschenopfer gebracht, sie haben ihre Kinder am Moloch geopfert, sie haben Tempelprostitution zugelassen, sie haben auf jeder Beziehung, haben sie Gottes Angesicht gesündigt. Und darum sagt Gott, die Heide an sich sind zuerst einmal unrein. Jetzt kriegen wir ein Problem. Wir haben heute einen Rückfall in alle diese Dinge. Das heißt, wir kriegen heute einen Rückfall, dass diese Unreinheit der Heide, nachdem die Christianisierung der westlichen Welt beendet ist, die ist absolut beendet, haben wir heute ein Neuheidentum und wir haben genau wieder die gleichen Zustände, die letztendlich in der Antike geherrscht hat. Es ist interessant, ich habe hier, ich zitiere nachher noch so was ähnliches wie Analyse von diesen Sünden, die das Griechentum vor allem letztendlich beleuchten. Das Buch ist ungefähr, schätzt 30 Jahre alt, 40 Jahre. Wenn du siehst, wie der Mann das damals beurteilt hat, dann hat er das hervorragend beschrieben, aber du merkst, es war noch nicht so weit, zeitgeistlich. Also vom Zeitgeist her war es noch nicht so weit. Wenn du das Buch heute schreibst, muss ich sagen, Entschuldigung, machen wir Tür auf, genau so ist es. Wir haben das heute da, wir haben es vor der Haustür. Bloß jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir es nicht reinlassen, da als Gemeinde. Das muss klar sein. Die Heide, das was die Welt tut, ich möchte es nochmal betonen, was die Welt tut, das ist das Problem. Und es gibt keinen neutralen Raum, dass man sagen könnte, ja, die Welt ist ja halt so schlimm, sind ja normale Menschen und man darf jetzt nicht so eng sein. Die Welt in sich ist gefährlich für Gläubige. Philipper 3, Vers 2. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Drei Warnungen im wunderbaren Philipperbrief, wo fast nur Lob und geistlich schöne Darstellung steht. Wo praktisch nur gesagt wird, diese weltliche Gesinnung, dass du ein Feind des Kreuzes bist, das ist übel. Und dann vor allem sagt er hier auch, habt Acht auf die Hunde, auf diese unreine Schiene. dann auf böse Arbeit, auf Menschen, die die Vorgabe, Gott zu dienen, in Wirklichkeit böse sind, und auf Zerschneidung. Das ist praktisch ein spitzes Wort von Paulus fürs Judentum, fürs Gefallene, für die Beschneidung. Aber hier muss man nochmal ganz nüchtern sehen. Er warnt auch hier vor diesen Dingen. Und diese Art, die hier durch den Hund charakterisiert wird, diese Sünde, die darf man nicht unterschätzen. Das ist ganz einfach gesagt der Einbruch des Heidentums und ihrer Charakterart in die Welt. Und auch die ganze Praktik, die heute abläuft. Egal wo das ist, ich sag's jetzt mal hart, von der Kleidung, vom Aussehen, von allem her. Das war einmal eine Zeit lang eher, wo das Bürgerliche und das ich sag's einmal, Normalchristliche noch einigermaßen ähnlich war. Aber jetzt klafft es auseinander. Jetzt geht's links, rechts. Jetzt bricht dieses Heidentum langsam durch. Und jetzt müssen wir anfangen, uns zu wehren. Spätestens. Vielleicht hätten wir schon vorher wehren sollen. Sei mal hart. Aber jetzt müssen wir uns wehren. Weil dieser Zeitgeist-Einbruch, der ist dramatisch. Der ist wirklich dramatisch. Matthäus 7, 6. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen sie zertreten und jene sich umwenden und euch zerreißen. Wir sollen das Heilige nicht vor die Hunde geben. Das heißt, wir sollen die heiligen Dinge nicht preisgeben an die Welt. Das ist schon mal ganz wichtig. Und das bedeutet auch, dass ich zum Beispiel in der Gemeinde Jesu, wenn wir am Sonntagmorgen beim Brotbrecher beieinander sind, bestimmte Dinge sagen kann, die geistliche Dinge betreffen, aber oben, wo Besucher sind, die aus der tiefsten Welt kommen, kann ich es einfach nicht erzählen. Es sind zwei Welten, das möchte ich nochmal betonen. Unten sind die Gläubigen unter sich, oben sind die Gläubigen plus Besucher bei einer öffentlichen Veranstaltung. Das ist ein riesiger Unterschied. Darum ist die Gemeinde Jesu nicht oben, sondern unten. Sie ist sowieso unter, sie geht nämlich unter durch, aber bei uns ist sie ja körperlich unter, nämlich im unteren Raum. Das möchte ich einfach nochmal betonen. Dort, wo das Brot gebrochen wird, ist die Gemeinde Jesu. Muss klar sein. Das nächste, 2. Petrus 2, 19. Jetzt kommen wir zum Abfall. Er beschreibt das hier, und es ist etwas, was ganz hinterhältig und langsam passiert, auch im Leben eines Gläubigen. 2. Petrus 2, Abvers 19. Er erklärt jetzt nochmals, wie der Abfall funktioniert. Und wie dieses hündische Wesen letztendlich in die Gemeinde reinkommt. Er sagt hier, sie verheißen ihnen Freiheit, obwohl sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Es gibt Menschen, die tun das, auch in der Gemeinde. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Es steht im Klagelieder. Knechte herrschen über uns. Man muss es einfach sehen, Menschen, die eine bestimmte Machtmenschenstruktur haben und bestimmte Charaktereigenschaften, das sind oft die gebundensten Leute, die es gibt. Jetzt erklärt er das. Denn wenn sie durch die Vollerkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, jetzt sehen wir nochmals, Wiedergeburt, Bekehrung heißt, Vollerkenntnis Jesu Christi, sich von deren ganzen Sünde wegbekehren und aus den Befleckungen der Welt, genau das, was Heidentum tut, rausgehe. Wenn sie aber darin wieder verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Das ist in etwa das, was der Jesus erklärt, dass wenn der unreine Geist gegangen ist und er zurückkommt, dass das noch schlimmer wird, weil er nämlich dann letztendlich noch mehr unreine Geister mitbringt. Denn es wäre für sie besser, und jetzt kommt das Interessante, das ist jetzt auch eine interessante Bibelstelle für die, die glauben, dass man nicht mehr abfallen kann. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten. Und da bei dem Wort erkannt steht das Wort für Vollerkenntnis. Das heißt, jetzt sagt er, es wäre besser, die hätten sich nie bekehrt, so weit geht er. Als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, da steht wieder das Wort für Vollerkenntnis, wieder umkehren. Und da steht Epistrepsei, und das heißt letztendlich, Epistrephas ist die Bekehrung. Da können wir genauso gut übersetzen. Natürlich darfst du Bibelübersetzung nicht färben, darum haben wir es neutral übersetzt. Aber da könntest du, wenn ich es für mich privat übersetzen würde, würde ich hier übersetzen, und sich wieder zurückbekehren zu der Sünde. Nämlich Bekehrung ist zuerst einmal Wegwende von der Sünde. Und wenn ich mit den Leuten rede, und die kommen zu mir, oh, der ist zum Glauben gekommen, dann sage ich immer, warte mal ein Weilchen. Ich weiß, ob der zum Glauben gekommen ist, nach relativ kurzer Zeit. Und zwar, wenn ich nämlich sehe, wie er zur Sünde steht, dann kann ich dir sagen, ob er sich bekehrt hat. Bekehre ist nämlich immer ein Wegwende von der Sünde. Und jetzt sagt er hier, der Abfall passiert, indem es sich zurückbekehrt, nämlich zu der Sünde. Jetzt erklärt und sagt, doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder zu dem, was er erbrochen hat und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Das heißt, man geht wieder zurück in die Sünde. Das ist das Problem. Und das ist genauso diese Sünde, die hier durch das Wort Hund letztendlich auch ja charakterisiert werden. Ich könnte, egal, wenn ich jetzt alle Stellen noch lese, dann haben wir immer den gleichen Trend. Das heißt, es ist immer im Prinzip das Gleiche. Es ist eine gewisse Zügellosigkeit, eine gewisse Unreinigkeit, eine gewisse Gier, etwas, wo einfach der Erstand bricht in jeder Beziehung. Sprüche 11,6, die Gerechtigkeit der Redlichen rettet sie, aber die Treulosen, das ist jetzt interessant, die Treulosen werden gefangen in ihrer eigenen Gier. Das heißt, das ist auch eine Falle, das führt zur Bindung. Letztendlich führen diese Dinge zu Bindungen. Man kann das nicht ungestraft dulden, aber wenn ein Gläubiger im Herz hier gegen diese Dinge weich wird, dann wird er, bevor er rum oder num guckt, wird er letztendlich eine Bindung am Halse haben. Und da kann er dann kämpfen, bis er raus ist. Da braucht es viel Gnade, dass ihn Gott wieder in die Freiheit führen kann. Weil man muss aufpassen bei solchen Dingen. Epheser 4, Vers 19. Da ist ja das ist auch ein Sünderkatalog. Das ist der böse Katalog des bösen Menschen vom verhärteten Herzen. 19 heißt, die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinigkeit zu verüben mit unersättlicher Gier. Die Gier, die Zudringlichkeit, das Böse, das Anstandslose, das ist der Teil von diesem Sünde. Und zusammen mit der wirklichen Unreinigkeit, mit dem, was nachher die Bibel mit Unzucht, mit Pornoia beschreibt und mit Zauberei, bildet das Paket und der Hauptgefahrenpunkt für die Gläubigen dahin sein. Das ist, da spielt letztendlich sich die Verführung ab. Das muss uns klar sein. Aber es geht um Zügellosigkeit und um Unreinigkeit. Das ist das, was hier letztendlich passiert. 1. Thessalonicher 4,5. Ich habe es jetzt hier nochmal ein bisschen aufgezeigt, wegen Heiligung, wegen Gier, wegen einfach diesen Dingen. 4,5. Nicht mit leidenschaftlichen Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Das heißt, leidenschaftliche Begierde, das heißt Grenzenlosigkeit, Zügellosigkeit, einfach, ich sag's nochmal, genau das, was hier beschrieben wird, schamlos, gierig, zudringlich, frech, verächtlich, wild, tollkühn und trotzdem feig. Genau das verwirft die Schrift. Und sagt, Heiligung bedeutet genau, diesen Dingen zu entfliehen, von dem rauszugehen. Warum? Das müssen wir einfach nüchtern sehen. Epheser 5, Vers 3 bis 6. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger dein Götzendiener ist. Ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und jetzt kommt das Problem der Gläubiger. Darum werdet nun nicht ihre Mitteilhaber, dass er nämlich vor dem Gericht nicht auch noch getroffen werde. Gott straft nämlich auch die Gläubigen, das ist klar. Das Gericht fängt am Hause Gottes an, sagt die Bibel. Das heißt, hier ist ein Bereich, ich fasse nochmal das erste zusammen, die Hunde, wo es einfach darum geht, wo man der Erstand zurückholen muss in der Gemeinde. Wo man bestimmte Grenzen einfach beachten muss. Es hat nicht nur mit aller Sünde zu tun, jeder Schattierung, sondern das breitet sich praktisch aus über das ganze menschliche Sein. Das hat mit allem zu tun. Das hat mit Neid zu tun, das hat mit Eifersucht zu tun, das hat mit Gehelassen, das hat mit Lust zu tun, das hat mit Befriedigung, das hat mit Selbstverwirklichung zu tun. Dieses Hündische, das hat mit allem zu tun. Das ist wie eine Decke, die drüber ist. Darum sagt da vorne auch nicht Sünde, wo man begeht, sondern sagt Hunde, eine Art. Das ist typisch. Er sagt ja schon mal Hunde. Das ist diese Art. Das ist 2. Timotheus 3. So, und jetzt geht er hin und erklärt er die Einzelsünde. Hier haben wir etwas, das ist natürlich für die heutige Zeit sehr schwer zu erklären. Zauberer. Pharmakai oder Pharmakos. Pharmakai ist Mehrzahl, Pharmakos ist der Zauberer. Und im Lexikon steht Giftmischer und Zauberer. Das ist die Hauptbedeutung. Was jetzt interessant ist, wenn man Septuaginta nimmt, ein griechisches altes Testament, es hilft manchmal, es ersetzt nicht der hebräische Urtext, aber es hilft manchmal zu sehen, wie man bestimmte Wörter übersetzt hat. In 2. Mose 7,11, steht jetzt nicht auf dem Zettel, aber ich könnte ja dazu schreiben noch. 2. Mose 7,11, da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen, auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und da bei Zauberkünsten steht Pharmakaias. Wieder das gleiche Wort. Und dieses Wort, das betrifft letztendlich das, was auch die Bibel klassisch mit Zauberei meint. Das heißt, wir haben hier Okkultbereich. Massiv Okkultbereich. Pharmazie, das Fremdwort wird da davor abgeleitet. Und ich habe hier mal nochmals zeitgeschichtlich, das ist manchmal wichtig, einfach nochmals nachgesehen. Also sie sagen praktisch, geschichtlich, diese Pharmakeia, dieses Wort wurde benutzt für die Medizin im positiven Sinne. Also im positiven Sinne. So wie Schlangengift kannst du als Heilmittel benutzen in geringer Dose, so wurde hier auch praktisch Drogen, das heißt pharmazeutische Mittel benutzt als Heilmittel. Das ist schon mal ein legitimer Punkt. Jetzt sagt er aber dann spätestens bei Platon, das ist auch interessant, wisst ihr, Platon war ein Philosoph. Spätestens bei Platon kommt dann plötzlich das Wort im negativen Sinn, da wird es nämlich benutzt für Vergiften. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Okkultismus, Zauberei, vergiftet, das ist Gift, das ist geistliches Gift. Und das nächste, was er dann sagt, im dritten Bereich, das ist auch wieder bei Platon, sagt er, tritt dann im Griechentum offen. Das kommt vom Griechen. Vom Griechen kommt ganz viel Okkultes und ganz viel, was hier negativ ist. Auch Abartigkeit. Das war furchtbar, was bei den Griechen war. Und die Römer haben dann alles übernommen und einen anderen Namen gegeben. Also die Römer haben nicht immer die Sünde selber erfunden, sondern die hat sie auch noch von den Griechen übernommen. Das ist das Interessante. Und er sagt, dann plötzlich kommt offene Zauberei, offene Hexerei, offene Magie. Und man darf etwas nicht vergessen. Die Bibel sagt, die Hure Babylon ist die große Zauberin. In Offenbarung 17, 18. Sie sagt, die Hure Babylon ist genau die Völker trunken macht mit ihrer Zauberei. Das heißt, das ist geistlicher Okkultismus. Und der kann sich natürlich auch mit Drogen letztendlich befassen. Nur Beispiel. Einmal heißt es ja in Apostelgeschichte 16, dass ein Magd mit einem Wahrsagegeist war. Da steht in Wirklichkeit Pythonsgeist. Das muss man jetzt eigentlich wissen. Python meint doch keine Schlange, sondern das Orakel von Delphi in Griechenland. Das war so, da saß die Pythia, Pythia war die Priesterin des Orakels von Delphi. Die saß auf einem Dreifuß und hat sich durch Dämpfe, durch pharmazeutische Mittel, hat sich in Trance gebracht und dann hat sie okkulte Geweisheit. Da kommt es her. Und dieses Wort Pharmakeia, das meint letztendlich eine Zauberei, ein Okkultismus, angefangen vom Pendeln, vom Wünschelrutegeher, vom Toi-Toi-Toi-Sager, vom Vogelgeschrei-Achter, vom Freitag dem 13., vom auf der Katze-Achter, vom Horoskopläser, ich sag's nochmal so, bis zu der offensten okkulten Zauberei, gehört alles dazu. Und da gehört auch die alternative Medizin dazu. Ich habe schon Schläge bekommen wegen dem, aber ich sag's nochmals. Auch das, was bei den Masseure geht, ich möchte es nochmal sagen, dass ganz klar ist. Akupunktur, Akupressur ist eine chinesische Philosophie und Religion. Das ist Okkultismus. Das ist Mikrokosmos, Makrokosmos. Und da glaubt man, wenn wir das in Gleichgewicht bringen, dann bist du wieder gesund. Du wirst krank durch die Sünde, oder du wirst krank, weil jetzt einfach das vom Sündenfall herrührt, sondern das ist der Mikrokosmos und der Makrokosmos, ist eine Religion. Und das fällt auch da drunter. Alternative Medizin. Wisst ihr, und wir haben auch diskutiert, was ist jetzt der Hämopathie das Böse? Ist der Hämopathie das Böse, dass D4 eine Verdünnung ist? Die Verdünnung ist nicht schlimm. Manche Mittel wirken nur mit Verdünnung. Also Verdünnung wird mich gar nicht stören, sondern das Okkulte an der Hämopathie ist, dass genau Pharmakeia passiert. Dass man hingeht und dieses Mittel schüttelt und dann mit einem ungeheuren Glaubensakt, und der Glaubensakt richtet sich in die Finsternis, glaubt, dass durch das Schüttler, ich beschreibe das natürlich primitiv und nicht profihaft, aber dass durch das Schüttler, lass mal ganz vereinfacht sagen, die kosmische Energie in das Mittel reinkommt. egal wie stark es verdünnt ist, nicht Strokontismus. Das ist praktisch das Problem. Und Hahnemann, der Erfinder von dieser Heilmethode, war ein absoluter Gegner vom Christentum, muss ja mal gucken, wo die Quelle und die Wurzel ist. Und die ganze alternative Heilmethode und alles, was zu sehr hier in die Ecke geht, ist mit äußerster Vorsicht zu genießen, weil da die Gefahr ist, dass ich, ob ich es will oder nicht, in dieser Zauberei lande. Da muss aufpassen, dass mich abgleitet, links oder rechts. Gut. Wir haben sie massiv, Offenbarung 21 und Offenbarung 22. Und jetzt, wenn man die Bibel anguckt, dann sieht man, wo kommt Okkultismus, wo kommt Zauberei, wo kommt Magie, wo kommt das her? Wisst ihr, da gehört auch dazu, und jetzt hoffe ich, dass niemand schockiert ist, es gibt ja in der Gemeinde Jesu magisch-sakramentale Praktiken. Also zum Beispiel die Kindertaufe in sich ist so eine magisch-sakramentale Praxis, wo man geglaubt hat, wenn ein geweihter Priester einem Kind unter einem Segensspruch Wasser auf die Stirn spritzt, dann ist das Kind praktisch von der Erbsünde befreit und wenn es stirbt, kommt es in den Himmel. Das hat man geglaubt. Das ist magisch. Das ist genau so eine okkulte Praxis. Das Gleiche ist, die Gläubige der Heiligungsbewegung, die haben, ich könnte euch die Lehrer sagen, die das gebracht haben, sind teilweise große Lehrer gewesen, große Evangelisten. Und da kommt halt das alte Lied, dass der Evangelist nicht unbedingt der Lehrer gleichzeitig ist. Oft schließt eines andere aus. Diese Evangelisten, die haben gelehrt, wenn dich die Finsternis angreift, dann stell dich unter das Blut Jesu. Du sollst bedeckt sein mit dem Blut Jesu, dann passiert dir nichts. Dieses Gebet ist Aberglaube und Sünde, möchte ich betonen. Die Bibel hat das nie gelehrt. Das ist frommer Wahn, darfst du mal so sagen. Für das kriege ich Schläge, aber das ist mir egal. Das muss man den Leuten sagen. Man muss ihnen sagen, hol die Bibel. Zeig mir, wo ein Apostel Paulus, zeig mir, wo ein neutestamentlicher Gläubiger sich unter das Blut Jesu gestellt hat und geschützt war. Und ihr werdet keine Stelle finden. Ihr findet nur 2. Mose 12. Mose, von dem nehmt sich, wo sie hinter Blut in Sicherheit sind, besprengt mit dem Blut. Und vor was hat es geschützt? Vor dem Zorne Gottes und nicht vom Teufel. Um den Teufel abzuwehren, muss ich in Christus bleiben und mit der Waffenrüstung des Christus kämpfen. Das lehrt die Bibel. Und das ist eine Falle. Ich habe das früher immer gemacht und habe mich gewundert, dass ich nur eine Niederlage hatte. Wisst ihr warum? Weil es Aberglaube war. Und das ist ein frommer Aberglaube. Und das gehört zu dieser Zauberei. Da gehören auch die ganzen magischen Sprüche dazu. Wenn jemand Einleitung macht in der Gemeinde, er stellt sich vorne hin. Und er sagt, wo 2 oder 3 versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Und das sagt es als Information, dass die Gemeinde sich freut, wo die Gläubigen zusammen sind, ist der Herr Jesus in der Mitte und sie sagen Amen und haut der Freude dran. Dann ist das okay. Wenn aber derjenige vorne hinsteht und glaubt, wenn er den Spruch sagt, wo 2 oder 3 versammelt sind, da bin ich mitten unter euch, dass er glaubt, wenn er den Spruch sagt, dann ist er da, der Herr Jesus. Und gleichzeitig glaubt, wenn er den Spruch nicht sagt, dann ist er nicht da, dann hast du Magie. Das ist fromme Zauberei. Es gibt im Bereich des Frommen ungeheuer Okkultes und Zauberei. Das ist für die Gemeinde gefährlicher wie der offene Okkultismus. Zu mir sagen heute Leute, weißt du, Karl Hermann, ich getraue mich gar nicht mehr in eine Kur zu gehen, weil das alles da ist. Natürlich ist das da, weil das Neuheidentum ja da ist. Aber da muss man einfach den Mut haben, als Gläubiger, auch einem Psychologe oder einem Arzt, mit egal wie viel er Doktortitel hat, zu sagen, aus, chinesische Religion, ich bin nicht hier, um Religion zu treiben, sondern um eine Kur zu machen. Wenn du von mir autogenes Training, Selbsthypnose willst, Entschuldigung, das ist Okkultismus, was soll der Quark, das ist doch letztendlich unseriös. Da muss der Gläubige halt lernen, hinzustehen und Rückgrat zu zeigen. Und wenn er das nicht kann, dann muss er halt Monate vorher beten, muss Monate vorher der Herr um Gnade bitten, muss sich mit den Gläubigen austauschen, muss sich, ich sage mal, richtig schulen, dass wenn es soweit ist, dass er hinstehen kann. Das kann man lernen. Aber muss ich aufpassen. Hier sind Überschneidungen. Aber ich möchte zeigen, wo es herkommt. Das Interessante ist, Galater 5,20 ordnet die Bibel das letztendlich dem Sündekatalog des Fleisches zu. Er sagt hier, die Werke des Fleisches sind unter anderem Götzendienst, Zauberei. Das heißt, es kommt aus dem Fleisch. Das heißt, aus dem Sündefall. Der Mensch ist für das anfällig. Wisst ihr, jetzt kommt das ganz Gefährliche. Der Mensch hat eine Ader. Wenn der Mensch zügellos wird, passiert das, was die Bibel mit Hunde nennt. Das heißt, man kann den Anstand verlieren. Aber für das, was die Bibel mit Pharmakeia, mit dieser Zauberei benennt, für das hat er eine Ader. Das heißt, der Sündefall hat hier eine Spur hinterlassen und da ist eine Ader dazu da. Das heißt, der Mensch ist anfällig für das. Und sobald der Gläubiger im Fleisch ist, hat er da Probleme. Wisst ihr, wenn ihr mal die Frommen kennt und die Kreise, dann stellt ihr immer wieder fest, dass fast jede Denomination, dass die Kreise, die haben bestimmte magisch-sakramentale Praktiken, und das ist fromme Zauberei. Da gehört auch das Kreuzeszeichen dazu, wenn man das schlägt und lauter solche Dinge. Offenbarung 9, 21. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, sie taten nicht Buße weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Das ist der dritte Katalog der Offenbarung, das dritte Zeugnis. Also wir kommen ja nachher zu der Unzucht, Zauberei, Mord, das ist die vierte Sünde aus unserem Katalog, so Gott will das nächste Mal. Aber du siehst, es sind immer die gleichen. Und hier, die Zauberei, da haben wir eine Ader dafür. Und das ist die Sünde der Hure Babylon. Das heißt, es ist die Sünde der abgefallenen Christenheit. Es ist genau das, was hauptsächlich passiert. Offenbarung 18, 23. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei hast du alle Heiden verführt. Die Hure Babylon verführt die Heide sogar zur Zauberei. Das heißt, die fromme Masche, der fromme Okkultismus verseucht sogar die gottlose Heide, sagt die Bibel. Muss ich mal vorstellen. Gesund. Ich sag's mal hart. Das, was heute passiert, ich lese in der Zeitung zum Beispiel, die Religionen sind wie eine Familie. Wir sitzen alle am Tisch. Das Problem ist, wenn wir in der Familie sind, alle am Tisch sitzen, das Ding ist halt so, bei der Familie hat es Leute, die haben einen bestimmten Vater und das sind Leute, die haben einen anderen Vater. Das muss uns klar sein. Und zwar als Leute, wenn es nämlich Gläubige sind, dann ist Gott ihr Vater und wenn es Ungläubige sind, ist der Teufel ihr Vater. So lehrt es die Bibel. Und alle Religionen sind vom Teufel. Alle. Das muss uns klar sein. Und das, was in Assisi läuft, beim interreligiösen Gebet, was ein Dalai Lama ist Okkultismus. Das ist Teufelei. Das ist dämonisch. Das ist letztendlich sündhaft. Da muss ein Gläubiger sich absondern. Und zwar radikal, ob er das will oder nicht. Ich weiß, dass heute die Gläubiger, auch die Prediger, das nicht mehr sagen. Und es ist Sünde, dass sie es nicht mehr sagen. Wir müssen die Gläubiger warnen und sagen, Finger weg von so Zeugs. Schmeißt es raus. Tolkien, Herr der Ringe, wo zu meiner Zeit, als man sich bekehrt hat, haben wir das Zeug rausgeschmissen. Ich weiß nur, wenn die Leute, du hast das auch noch, wenn die Leute kommen sind, hat sich bekehrt, dann hat sie in der Regel, haben sie gebracht. Ist doch klar, 6., 7. Buch Mose und Herr der Ringe, das haben sie gebracht, als Okkultismus. Das haben wir dann verbrannt. Heute kann man das als Evangelisationsmittel nehmen, stehen mir die Haare zu Berge. Die ganze Jugend mit Harry Potter mit so okkultem Dreck verseucht wird. Und wenn das natürlich in jedem Katalog kommt, in jeder Bücherei und der Staat und alle es fordert, dann ist das trotzdem falsch. Sondern gelte tut, was die Bibel sagt. Wenn die Bibel Nein sagt, dann müssen wir als Gemeinde rigoros hier dagegen gehen. Radikal. Koste es, was es wolle. Weil hier ist ein Einfallstor von dieser feinen, okkulten Zauberei. Und das ist das Wesen der Heide. Und 3. Mose 17, 7. Gott hat die Gläubiger aus dem Grund, und zwar die Gläubige des Alten Testaments, von diesen Dingen abgesondert. Er sagt hier, sie sollen von nun an ihre Opfer nicht mehr den Dämonen opfern, denen sie nachhuren. Das soll eine ewige Ordnung sein in ihren künftigen Geschlechtern. Wenn man dann den Vers weiter und den Vers davor liest, warnt er sie massiv vor diesen okkulten Praktiken und sagt, damit darfst du nichts zu tun haben als Gläubiger, aber gar nichts. 1. Korinther 10, 18. Korinther, die fleischliche Gemeinde, wo es Fleisch ist, ist der Regelokkultismus. 10, 18. Seht, dass Israel nach dem Fleisch stehen, nicht die, welche die Opfer essen in Gemeinschaft mit dem Opferaltar. Was sage ich nun, dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern die Heiden. Das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Er sagt, ich will nicht, dass ihr am Tisch der Dämonen seid. Das heißt, ein bestimmter Teil, manchmal ist bloß Aberglaube und Dummheit, aber ein bestimmter Teil dieser ganzen Praktike ist in Wirklichkeit eine Anbetung der Dämonen. Und Gott sagt, es will er nicht. Muss uns klar sein. Ob er das wahrhaben will oder nicht, es ist rein rassiger Okkultismus. Und von dem bekehrt sich ja ein Gläubiger weg. Und wenn er Jeremia lässt, dann seht er, dass Gott es massiv, Altes wie Neues Testament, mit wirklich harter Strafe angeht, auch 5. Mose 18, wo ja der ganz berühmte Katalog ist. Er sagt hier, praktisch, und jetzt geht er sein Volk an, sieh, ich will Unheil über diesen Ort bringen, dass jedem, der davon hört, die Ohren gellen, darum, weil sie mich verlassen und diesen Ort missbraucht und dort anderen Götzen geräuchert haben, anderen Göttern. Wisst ihr, was da steht? Im Hebräischen, da wurde auch der größte Unsinn manchmal erzählt, man hat gesagt, das Wort Elohim als Mehrzahlform zeigt die Majestätsform, weil Gott dreieinig ist. Aber die Bibel benutzt leider dieses Wort auch für die Götzen. Also kannst du das gar nicht bedeuten. Sondern die Bibel benutzt das ganz anders, viel böser. Sie sagt praktisch, der Name des lebendigen Gottes, Elohim, dieser Gott in der Mehrzahl. Diese Aussage macht die Bibel und sagt, ihr habt euch kleine Götter gemacht. Das heißt, ihr habt eine Täuschung gemacht. Ihr habt auch einen Elohim gemacht. Ihr habt auch einen Gott gemacht. Das heißt, ihr äfft den Gott Jahwe nach. Das ist hier gemeint. Das Wort nimmt die Bibel ausdrücklich auf für die Götzen. Das heißt, da passiert Täuschung, frommes Blendwerk, wo man dann plötzlich Okkultismus treibt und es unter dem Namen des lebendigen Gottes verkauft. Und da wird auch der Name Jesus missbraucht. Das muss uns klar sein. Also hier ist etwas, wo wir uns radikal absondern müssen. Und hier dürfen wir nicht einmal einen Millimeter nachgeben. Hier gilt es zu kämpfen. Weil hier ist das, was die Bibel mit Gräuel bezeichnet. Ihr könnt es in Ruhe nachlesen. 5. Mose 18 wird nochmal das letztendlich beschrieben, ab Vers 9, wo sie einfach sagt, du sollst niemand durchs Feuer gehen lassen. Keine Wahrsagerei, keine Zeichendeuterei. Du sollst keine Geister bannen, du sollst keine Tote beschwören, das alles gehört dazu. Da können wir natürlich auch das Gebet für die Toten dazu. Man betet nicht zu Tode, die Toten sind Totenreich. Man betet nicht für die Toten, man betet nicht zu den Toten, das ist überhaupt keine Frage. Jetzt kommen wir zu dem Feld, wenn eine Führerin der charismatischen Bewegung, wie die Agnes Sanford sagt, wenn sie Kranke heilt, wirken die Toten mit. Zum Beispiel in Franziskus von Assisi, dann hast du hier Okkultismus. Das muss man einfach so deutlich sagen. Okkultismus. Und da müssen wir die Finger wegtun. Und habt ihr etwas gemerkt? Die Zauberei, wie wir das so hören, denken wir, ja, das ist Wahrsagerei und so Sachen. Es ist aber ganz stark geprägt vom Frommen. Und wir als Gemeinde müssen beim Frommen viel mehr aufpassen wie beim anderen. Das heißt, das ist eine Gefahr. Wenn man frommer Okkultismus treibt, ohne es überhaupt zu wollen. Und jetzt möchte ich nochmal etwas betonen. Dass mal ganz klar ist, was eine Bekehrung ist. In Apostelgeschichte 26, 18 erklärt der Paulus unzweideutig, was eine Bekehrung ist. Er sagt jetzt, um ihnen die Augen zu öffnen. Das heißt, die Bekehrung beginnt, dass der Heilige Geist einem Menschen die Augen öffnet über seinen Zustand. Und jetzt sieht er, dass er vom Teufel gefangen ist. Jetzt heißt es, damit sie sich bekehren. Und da steht wieder Epistripsei. Da steht das gleiche Wort wie in 2. Petrus 2. Damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft, und da steht im Griechischen Exousia, und das meint von der Vollmacht. Und Vollmacht ist immer etwas, das mir jemand einräumt. Das heißt, das ist was, wo man dem Teufel freiwillig eingeräumt hat. Durch sein Tun, durch seine Sünde, hat man dem Teufel ein Recht eingeräumt. Und von dem weg, von der Herrschaft oder von der Vollmacht des Satans, bekehrt man sich zu Gott, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Das heißt, ein wahrer Gläubiger hat sich von dem wegbekehrt. Und wenn sich jemand von dem mit wegbekehrt hat, ist überhaupt nicht gläubig laut Bibel. Das muss mal klar sein. Bei der Bekehrung muss man sich vom Okkultismus und vom Teufel und von jeder Finsternis machen. Wegbekehren, das gehört dazu. Und wenn ein Gläubiger hier zurückfällt, dann muss er schleunig Buße tun. Er spielt hier wirklich mit seinem Leben. Jeder Beziehung. Das ist ein gefährliches Gebiet. Das ist mit das gefährlichste Gebiet, das es überhaupt für Gläubige gibt. Und 1. Thessalonicher 1, Vers 9 zeigt nochmals, dass hier zum Beispiel bei ihrer wahren Bekehrung ein Bruch geschieht. Er sagt, denn sie selber erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott als Sklaven zu dienen. Das heißt, er sagt, die wahren Gläubige haben sich von dem wegbekehrt, von diesem Götzezeugs. Wisst ihr, es hat mich erschüttert, wo ich festgestellt habe, dass in vielen Stellen die Bibel das Wort für den lebendigen Gott, dieses Elohim, dieses Gott in der Mehrzahl, auch für die Götze benutzt. Das hat mich erschüttert. Damit wird Gott nachgeäfft. Das ist frommes Theater. Wisst ihr, ich sage euch eines, je frömmer es wird, je misstrauischer bin ich. Ich will immer zuerst sehen, was ist dahinter. Mir ist schon passiert. auswärts predige, da kommt der Mann, sagt, der Herr hat mich zu dir gesandt, ich möchte was sagen. Wenn so anfängt, dann bist du die Träger um und sagt, Wiedersehen. Wisst ihr, der religiöse Wahn ist der schlimmste Wahn. Schlimmer wie ein anderer Wahn. Weil es kommt vom Teufel. Und das hat mit diesem Pharmakeia zu tun. Und Apostelgeschichte 19,19 habe ich vergessen zum Draufschreiben. Vielleicht könnt ihr die noch drauf machen. Ich mache sie bei der Berichtigung vom Manuskript drauf. 19,19 heißt es, ich lese ab 18, und viele von denen, die gläubig geworden waren, jetzt kommt nämlich vorher eine Stelle, wo es heißt, nachdem die Furcht Gottes auf sie gefallen ist, kamen und bekannten und erzählten ihre Taten. Steht im Griechischen Praxis. Die haben das erzählt, was sie einfach praktisch getan haben. Und viele von denen, die Zaubereikünste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und der Wert war 50.000 Silberlinge. 50? Ist das Wort für Pentekoste? Oder Pentekoste ist das Wort für 50? 50 das Wirken des Heiligen Geistes, 1000 ist die Zahl des Segens Gottes. Wenn der Heilige Geist wirkt und der Segen durchbricht, dann in der Regel ist das Hindernis dieses Okkultzeug und sobald es weggeräumt wird, bricht der Segen Gottes durch. Ist keine Frage. Und das ist das, was man wieder tun muss. Wisst ihr, Gläubiger war viel, viel radikaler, dass du damit rechnen müsstest, dass die Brüder dich besucht haben, haben so deinen Bücherschrank nur durchguckt. Und dann meistens sind ein paar Bücher zum Opfer gefallen. Das war normal. Oder dann die Brüder haben gesagt, hey, du, also so, du bist ja jetzt bekehrt, aber so irgendwie, da hast du schon mal seinen Bücherschrank angeguckt. Weißt es nicht oder willst du nicht, gell? Da muss man sagen, es ist heute alles liberal geworden, ist aber falsch. Wir müssen gegenseitig Handreichung tun und was okkult ist, muss raus. Muss weg. Rigoros. Das ist die zweite Seite. Also die erste ist die Erstandsseite. Wo der Charakter des Menschen verformt wird aus der Sünde raus. Das zweite ist, wo eine Ader, die im Menschen drin steckt, der Okkultismus und der fromme Wahn letztendlich vom Teufel geschürt wird. Und jetzt haben wir das dritte. Jetzt kommen wir zu der offenen Begierde. Jetzt kommen wir in den zwischenmenschlichen Bereich. Und das ist eigentlich das, was die Bibel immer in jedem von den Sündenkatalogen nennt. Wir haben es übersetzt mit Unzucht, aus einem ganz bestimmten Grund. Porne ist im Griechischen die Hure. Aber die Hure ist im heutigen Sprachgebrauch viel zu einseitig. Man hat es auch mit Hurerei übersetzen können, wie die Elberfelder, wäre gegangen. Wir haben lang gekämpft, haben gesagt, nein, wir lassen Unzucht. Weil Unzucht viel mehr ist wie nur Hurerei. Und hier sind jetzt einfach von der Bibel her, wenn man es mal anguckt, es sind verschiedene Worte. Zum Beispiel Pornos, das ist der Hurer, die Buhle, der Unzüchtige. Da gehört auch Tempelhurerei dazu. Das heißt Praktiken, die aus dem Okkultismus kommen, die praktisch zum Götzendienst gehört haben. Und dann natürlich ist übertragen für Ehebruch, Unzucht und auch für Abgötterei. Da sieht man, wie das ineinander geht, wie ein Zahnrad. Das kann man nicht so genau trennen. Und die Bibel geht so weit, dass sie hier praktisch die ganze Palette des Verbotenen nennt. Hurerei treiben, sich zur Unzucht preisgeben, Götzendienst treiben. Das ist eigentlich gemeint, die in jeder Beziehung hier etwas tun, was vom Bibel her als Unzucht behandelt wird. Und jetzt, wenn wir das jetzt einmal näher ansehen, ich möchte uns dazu was lesen. Gerade bei der Analyse dieser griechischen Zeit, und dieser Sünde, die dort aufgetaucht sind. Also wenn man es ganz genau macht, müssen wir eigentlich den Katalog aus Galater 5, 19 müssen wir auflisten. Dort hast du nämlich alle. Und ich lese jetzt einfach mal wörtlich, was hier beschrieben sind. Also er sagt jetzt vorher, diese Werke des Fleisches, diese Sünde, die hier genannt werden, und das, was hier im Sündenkatalog genannt wurde, jetzt erklärt er sie, sagt, sie sind ausnahmslos. Die Verkehrung einer Sache, die an sich gut ist. Unsittlichkeit, Unreinigkeit und Zügellosigkeit sind Perversionen des Geschlechtstriebes, der an sich gut ist und ein Teil der Liebe ist. Abgötterei ist eine Verkehrung der Anbetung. Ist klar. Zauberei ist eine Verkehrung des medizinischen Gebrauchs von Drogen. Also die zwei haben wir jetzt zusammengefasst vorher. Neid, Eifersucht und Streit sind Verirrungen jenes vornehmen Strebens zum Guten, das ein Ansporn zur Größe sein kann. Das heißt, ein gesunder Ehrgeiz ist gar nicht falsch, solange er nicht pervertiert wird. Feindschaft und Zorn sind Umkehrungen der gerechten Entrüstung. Man kann auch entrüstet sein, zu Recht geistlich, aber es darf nicht zu Zorn kommen und zu Feindschaft. ohne die die Leidenschaft für das Gute nicht bestehen kann. Uneinigkeit und ein parteiischer Geist sind Verkehrungen der Treue zu bestimmten Grundsätzen. Man kann es auch übertreiben und der Partei draus machen. Trunkenheit und Zechgelage sind die Verkehrung der Freude, die das gesellige Zusammensein bringt, und der Dinge, die der Mensch fröhlich genießen darf. Die Bibel sagt jetzt, du kannst normal dich benehmen. Bloß wenn man die Grenze überschreitet, wird es schwierig. Hier zeigt sich sehr deutlich die Macht des Bösen, der Sünde, die so schrecklich ist, weil sie Schönes in Widerwärtiges, die besten Dinge in eine Gelegenheit zur Sünde verwandeln kann, das Problem. Alle die Dinge, die ja in den Sünderkataloge genannt werden, sind letztendlich Dinge, wo die Wurzel gar nicht falsch ist. Es ist nicht falsch, Gott zu anbeten. Es ist aber falsch, die Dämonen anzubeten. Das muss man einfach nüchtern sehen. Sondern alle diese Sünde sind praktische Umkehr von Dingen, die eigentlich gar nicht schlecht sind. Zum Beispiel, wenn jemand Mut hat, dann ist das gar nicht schlecht. Plus, wenn der Mut zur Unverschämtheit wird, dann ist Sünde. Und jetzt zu dem, was wir jetzt kommen, Sexualität ist nicht schlecht. Ich möchte heute was zur Sexualität sagen. Ich denke, wir sind ja keine Kinder, haben wir wenig da. Sondern fast lauter Erwachsene. Ich möchte mal was zur Sexualität sagen. Ich sage ja wenig zu dem, aus dem Grund, weil ich zu viele Brüder gesehen habe und auch zu viele Brüder, die nicht richtig vor Gott standen, wie sie Gemeinde mit diesem Thema beschmutzt haben. Das möchte ich ganz gewiss nicht tun. Aber ich möchte was zur Sexualität sagen. Die Sexualität ist etwas, das genau zu diesen Grundbedürfnissen des Menschen gehört. Und Gott hat den Menschen nun mal geschaffen. Wisst ihr, was der Mensch ist? Ich habe lange darüber gerätselt. Der Mensch ist Mann und Frau. Die Bibel sagt männlich-weiblich. Die Bibel meint mit Mensch nicht einen Mann und meint mit Mensch nicht eine Frau, sondern sie meint beide. Das heißt, das Geschlecht ist gewollt. Ich habe Prediger. Ich könnte euch sagen, lasst mal Theo Böhmerle zum Beispiel. Theo Böhmerle war ein Mann aus dem Pietismus und der hat die Theorie aufgebracht, dass die Ursünde nicht der Sündefall war, sondern die Ursünde sei gewesen, dass praktisch Adam eine Frau wollte. Dass er wie die Tiere ihr gegenüber wollte und das sei die Ursünde gewesen. Und aus dieser Ursünde ist die Sexualität entstanden, darum ist das alles Sünde. Das ist eigentlich ein Unsinn, da wollen wir gar nicht reden. Gott hat den Mensch geschaffen als Mann und Frau, das heißt Geschlechtlichkeit ist nicht falsch. Sondern es ist wieder genau das Gleiche. Es kommt nur zur Pervertierung. Und jetzt sagt die Bibel, auch bezüglich Partnerschaften, das heißt Ehe, ist es so, er hat Menschen die Fähigkeit gegeben, zu heiraten, verheiratet zu sein. Er hat Menschen die Fähigkeit gegeben, nicht verheiratet zu sein. Das heißt, die Sexualität darf kein Zwang sein. Den Menschen, wo Gott auferlegt hat, dass sie ledig bleiben, denen hat er auch Macht über die Sexualität gegeben. Die haben die Gabe. Das ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das, was wir heute behandeln, ist die Pervertierung. Das ist das Überschreiten vor der Grenze. Das ist genau das Gleiche, was beim Götzendienst passiert, wenn man Gott dienen will und dann in Okkultismus fällt. Das, was hier praktisch das Neue Testament mit dieser Unzucht meint, ist Überschreiten vor der Grenze. Aber ich möchte, dass ja nichts Falsches rauskommt, möchte ich da schon mal die Grenze auf die andere Seite ziehen. Das, was ich jetzt sage, das ist keine Theorie, das ist Erfahrung. Seelsorgerliche Erfahrung, ohne Namensnennung, ohne Nennung eines Ortes. Wie heißt es immer so schön? Jede Zufälligkeit mit bestehender Person ist nicht gemeint. Ich sage es jetzt so, dass wirklich niemand weiß, wer es ist. Ihr kennt die Leute auch nicht, von dem gehe ich einfach aus. Ihr kennt sie nicht. Der ein oder andere würde vielleicht, wie der Name sagt, sagen, ja, von dem habe ich mal gehört, dass den Mensch gibt oder gegeben hat. Teilweise sind sie lebend, teilweise sind sie bereits in der Ewigkeit. Aber es hat auch in den christlichen Kreisen immer wieder Menschen gegeben, die ab einer bestimmten Haltung. Sie hat dann gemeint, sie sind jetzt besonders heilig. Zum Beispiel haben sie jedes Zusammensein in der Ehe abgelehnt. Jetzt sagt aber der Paulus in 1. Korinther 7, du bist als Mann nicht deines Leibes mächtig und du bist als Frau nicht deines Leibes mächtig. Sondern das ist genauso eine Form der Handreichung. Und wenn du dich entziehst, außer wenn beide einig sind, aufgrund von Gebet, dann sündigst du. Wenn dann der andere in Ehebruch fällt oder sich in Gedanken versündigt, dann hat der, wo sich verweigert, auf der Kappe, das möchte ich jetzt einmal deutlich sagen, der hat gesündigt. Und der Abstinenz von Sexualität ist nicht geistlich, sondern das ist meistens eine Verirrung. Sondern es muss normal sein, so wie es die Bibel beschreibt. Also ich möchte nur noch mal betonen, der Exzess ist Sünde. Und letztendlich also ausdrücklich bei Verheiraten, dass wir uns richtig verstehen. Wenn jemand durch Gottes Führung wieder allein ist, Oder wenn Gott durch das, dass er jemand bei der Bekehrung eine Gnadegabe gegeben hat, wenn Gott jemand auferlegt hat, allein zu sein, dann hat er Macht über Sünde. Er hat Macht über die Sexualität, möchte ich betonen. Man kann die Sexualität ausschalten, ist eindeutig, aber nicht der Ehe. Das muss uns klar sein. Das, was aber jetzt hier in dem Sünderkatalog gemeint ist, das sprengt diesen vernünftigen, normalen Rahmen und geht in die Perversion. Das ist schon mal ganz wichtig. 1. Korinther 6, Vers 9. Und ich habe das jetzt auch so gewichtet, weil die Bibel nämlich genauso radikal gewichtet, weil nämlich die Sünde in der Regel immer kommt. 1. Korinther 6, Vers 9. Sie sagt hier, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Recht Gottes nicht ererben werden? Weder Unzüchtige noch Götzendiener und so weiter. Und jetzt kommen sexuelle Sünde. Ehebrecher, Weichlinge, Knabenschänder, Homosexualität und so weiter. Werden das Recht Gottes nicht ererben? Das heißt, wer aktiv in diesen Sünden lebt, zeigt, dass er nicht bekehrt ist, oder aber er ist abgefallen. Und die Bibel sagt, das schließt vom ewigen Leben aus. Von daher ist die Sünde absolut gefährlich. Es muss klar sein. Und man kann mit diesen Perversionen nicht sagen, hey, das ist halt jetzt so. Sondern es ist Sünde. Wenn der Gesetzgeber sagt, es ist keine Sünde mehr, ist trotzdem Sünde. Weil das, was Sünde ist, nicht der Gesetzgeber bestimmt, sondern die Bibel. Gott bestimmt, was Sünde ist. Und das muss man ganz nüchtern sagen. Die Bibel geht hin und sagt, diese Sünde schließet ausdrücklich vom Reich Gottes aus. Das heißt, wir haben hier keine Spielwiese. Wo man sagen kann, oh ja, ist ja nicht so schlimm. 1. Korinther 5, Vers 9. Ich habe euch in einem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt. Und überhaupt mit den Habsüchtigen, Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen oder aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt. Und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener, Lästerer, Trunkenbold oder Räuber ist. Mit dem sollt ihr nicht einmal essen. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, wenn Unzucht geschieht, dann ist das der Normalzustand dieser Welt. Da kannst du einfach nichts machen. Die sind so. Aber in der Gemeinde musst du, wenn jemand in Unzuchtsünde fällt, musst du ihn ausschließen. Ist das klar? Wisst ihr, wir haben schon Leute ausgeschlossen wegen Hurerei, weil sie in Ehebruch gefallen sind. Was ist passiert? Ich habe die, ich weiß nicht wie lange später getroffen. Sind die zu mir gekommen und gesagt, du, ich habe volles Verständnis für das, wie das alles gelaufen ist und du hattest auch biblisch ja recht. Aber, dann kam immer das Gleiche. Warum musstest du es sagen? Wisst ihr warum? Das ist ganz einfach. Diese sexuelle Sünde laufet in der Regel bei allen Menschen heimlich ab. Da ist immer das Mäntelchen der Heimlichkeit drüber. Aus dem Grund, wenn jemand in Ehebruch fällt, wenn er hier zur Tatsünde schreitet, dann musst du, um denjenigen zu schützen, musst du ihn demaskieren, musst ihn vor der gesammelten Mannschaft, musst ihn der Sünde bezichtigen, du musst ihn ausschließen, bis er Buße getan hat. Wenn das jemand hinter sich hat und Buße getan hat und zurückkehrt, bevor er das ein zweites Mal tut, muss viel passieren. Wisst ihr, das ist ein Schutz. Ist sogar ein Schutz. Ein Bruder hat einmal zu mir gesagt, der ganze Sinn der Gemeindezucht ist, das hat mir so gefallen, der Ausdruck ist ein bisschen altdeutsch, hat er gesagt, auf dass es besser mit ihm werde. Auf dass er das lässt in Zukunft. Und wenn die Bibel sagt, Hurerei ist die einzige Sünde, wo du dein Leib letztendlich befleckst und weil du ein Geist mit Christus bist und dann ein Leib bist, wenn du dich sexuell versündigst, hast du praktisch den Leib Jesu Christi und die Beziehung zum Jesus geschädigt. Und aus dem Grund ist die Sünde so hart zu sehen. Und da ist die Bibel gnadenlos. Und sie sagt hier ganz klar, du darfst keinen Umgang haben. Das hat auch nichts mit Humanismus oder mit Bös oder mit Radikal oder mit Hart zu tun. Wenn ich jemand erwische, dass er Ehebruch begeht, dann muss ich ihn letztendlich unter Gemeindezucht stellen. Es gibt natürlich jetzt Fälle, wo zum Beispiel aus seelsorgerlichen Aspekten was gelaufen ist, was jemand nicht als bewusste Sünde überhaupt getan hat, oder du kommst aus einer Kultur, wo das gar keine Sünde war und bekehrst dich oder du hast dich bekehrt, niemand hat es dir gesagt, das ist ein anderer Fall. Da musst du dann seelsorgerlich dem zurechthelfen. Aber sobald er zur Vollerkenntnis gekommen ist, was die Bibel über das sagt, muss er sofort rigoros brechen. Und ich habe festgestellt, alle, die wirklich Buße tun, brechen mit der Sünde. Die brauchst du dann auch nicht unter Gemeindezucht stellen. Aber wenn du jemand erwischt, der im Normalleben das tut, dann musst du ihn unter Gemeindezucht stellen. Aber nicht die Welt. Ich kann mir auch von der Welt nicht absondere Wege geben. Ich will doch nicht gucken, wie viele Ehebrecher ich bei meinen Kollegen habe. Das will ich lieber gar nicht wissen. Aber ich will wissen, wie viele Ehebrecher sind in der Gemeinde. Und ich hoffe, dass die Zahl mit Null beziffert wird. Das hoffe ich. Und da muss die Gemeinde hinstehen. 1. Timotheus 1, Vers 10. Und das ist jetzt wieder das, wo die Bibel sagt, das Gesetz ist gnadenlos als Urteil und verurteilt diese Menschen zum Tode. Zum Beispiel unzüchtige Knabenschänder und so weiter. Das heißt, Unzucht und Homosexualität ist von Gott unter geistlicher Todesstrafe zu sehen. Das muss man sehen. Ich weiß, wir können es in Deutschland noch sagen. Es gibt Länder, wo das nicht mehr sagen darf, öffentlich. Also, auch wenn man es mal nicht mehr sagen darf, vergesst es nicht. Sei mal vorsichtig. Hebräer 13, Vers 4. Jetzt kommen wir zu einer ganz heiklen Sache. Und das, ich sage ja so, die Schlachterbibel ist halt auch eine traditionelle Bibel wie alle. Und manche Sachen kannst du halt nicht ändern. Das darfst du nicht wegen einfach der Grundersatz vor der Bibel. Aber da steht, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Eheweg unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Da steht bei Ehe nicht Ehe, sondern da steht Gamus. Und Gamus meint letztendlich die Hochzeit. Das heißt, ich habe immer wieder im Reich Gottes Leute gesehen, die waren nicht verheiratet. Die haben gesagt, weißt du, wir haben vor Gott wie Salomo und Salome einen Bund geschlossen. Wir haben praktisch vor Gott gesagt, wir sind Mann und Frau. Da brauchen wir doch keine Trauscheide zu. Wir sind uns auch treu. Wir begehren keinen Ehebruch, sondern wir sehen das als unsere Ehe an. Das ist Unsinn und Sünde. Die leben den Ehebruch. Also in Hurerei auf Deutsch. In Unzucht. Sondern man muss das einfach nüchtern sagen. Hier, die Bibel sagt ganz klar, die Hochzeit soll vor allen in Ehren gehalten werden. Sexualität zwischen Mann und Frau beginnt. Man glaubt es nicht, auf dem Standesamt. Die beginnt auf dem Standesamt, wenn ich den Kugelschreiber nehme, und wenn der mich gefragt hat, weil solange der mich noch fragt, die schwätzt ja einen Unsinn manchmal raus, gell? Also ich, wenn ich an meine Drohung denke, wisst ihr, das ist ja interessant, die dürfen ja nichts Gläubiges sagen, und dann versuchen sie so allgemein etwas zu sagen, das ist ja manchmal schon fast grotesk, ich bin schon aus Drohungen raus, wo ich Trauzeuge war, oder selber, ich hab verkrampfte Brackermuskeln gehabt von dem, was die gesagt hat, es hat mir eigentlich wehgetan. Ich habe gedacht, wenn die Gläubigen nichts anderes hören wie das, wenn das alles wäre, dann wäre es wenig. Aber eines ist klar, in dem Moment, wie der mir die Urkunde vorlegt, und ich habe das Ehegesetz nochmal gelesen. Wenn ihr ein BGB habt, ich glaube ab 1299 könnt ihr das Ehegesetz nachlesen. Da steht da ganz genau drin, was erlaubt ist, nicht erlaubt ist, was gewollt ist vor der Verlobung bis zur, also mit alle Schikane. Steht im BGB. In dem Moment, wie ich unterschreibe, dass ich diese Beate geborene Boss hier mit zu meiner Ehefrau nehme, bin ich verheiratet. Der Sekunde bin ich verheiratet. Und jetzt ist die Formel, bis dass der Tod euch scheidet. Und das steht sogar im BGB drin. Das heißt, die Ehe ist auf Lebenszeit angelegt. Steht sogar im Gesetz. Das muss man einfach sehen. Und in dem Moment, wie man unterschreibt, ist die Ehe geschlossen. Und dann ist Sexualität erlaubt. Und dann ist Sexualität von Gott her sogar gefordert. Das möchte ich mal ganz klar betonen. Und wenn zwei auf dem Standesamt waren, dann sind sie rechtsgültig verheiratet. Völlig egal, ob man nur christliche Drogen macht oder nicht. Sie sind verheiratet mit letztendlich dem Standesamt. Ich habe das auch nicht geglaubt, wo wir geheiratet haben. Ich habe meine Ringe der Tag der kirchlichen Drohung eintragen lassen. Eigentlich müsste ich jetzt zum Gravier gehen und sagen, machen wir das am 28. oder 25. Ich bin in Wirklichkeit seit dem 25. Januar 74 verheiratet und nicht seit dem 28. Aber am 28. war die kirchliche Trauung. Das schon gemerkt. Da war schon das mystische geistliche Verständnis. Die Trauung ist es. Die Trauung ist nichts, sondern die Unterschrift auf dem Standesamt. Und das ist hier gemeint. Die Hochzeit sei vor allen in Ehren zu halten. Und das macht jetzt jede Kultur anders. In unserer Kultur wird der Ehe formell geschlossen durch Unterschrift. Und damit beginnt die Ehe bei uns. Und auch die Sexualität mit der Unterschrift. Fertig. Jetzt, was es nächst sagt, soll in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Das heißt, Sexualität ist von Gott gewollt, völlig normal und gut, aber die Befleckung beginnt dort, Ich möchte es gar nicht beschreiben. Das kann jeder sich, wenn er hinsitzt und sein Hirn einigermaßen einschält und denkt, weiß er, was gemeint ist. Sie beginnt dort praktisch, wo ich das begehe, die Sünde, wo die Bibel sagt, was die Heide begehet. Das heißt, wo letztendlich, sagen wir mal, in Gleise geschieht, und wir werden gleich sehen, wie die Bibel das auch beschreibt, was es sagt, wo hier unersättliche Gier auftritt. Dann wiederum ist falsch und dann wird das Ehebett befleckt. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Aber wegen dem ist Sexualität keine Sünde. Sondern geht immer bloß darum, links die Grenze und rechts die Grenze einzuhalten. Alles, was in der Grenze geht, ist biblisch in Ordnung. Und diese Sünde, diese Unzucht, ist eine Verletzung dieser Grenzen. Und das geht rundum. Alles, was zum Beispiel außerhalb einer Ehe läuft, ist genauso Unzucht. Das heißt, darum ist es völlig verboten, dass Unverheiratete sexuelle Kontakte miteinander haben. Das ist verboten. Das muss man einfach mal sagen. Radikal verboten, das müssen wir auch unsere Jungen sagen. Man muss es den Kindern sagen, auch wenn alle eure Schulfreunde und eure Freundinnen dieses Tier gegen alles verstoßen und sündigen, für die Gemeinde Jesu ist es aus. Da gibt es das. Und spätestens mit der Bekehrung muss das gebrochen sein. Was vor der Bekehrung war, hat Gott vergeben, aber danach ist aus. Absolut aus. Es kommt natürlich Eheseelsorge. Was darf ich, wenn ich verlobt bin? Darf ich Händchen halten mit meiner Freundin oder Verlobte? Das ist wieder ein Thema für sich. Möchte ich heute nicht behandeln. Könnt auch fragen, wenn ihr konkrete Fragen habt. Da gibt es von Bibel auch einen ganz klaren Ansatz. Gibt's. Möchte ich aber jetzt nicht behandeln, sondern mir geht es um diese Sünde, die hier sind. Und 1. Korinther 6, Vers 18, da zeigt Paulus nochmals, wie radikal das ist und dass das kein Spaß ist. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Und jetzt sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Drum sagt sie die Bibel diese Sünde so krass, weil der Leib des Menschen ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und in dem Moment, wie ich mit dem Körper sündige, in Gedanken, ist nicht so. Ist auch schlimm, aber das ist nicht das. Sondern wenn es zur Tat kommt, dann ist praktisch das verletzt. Und da sagt die Bibel aus, gibt's nicht. 1. Korinther 10, Vers 8, wiederum Muster, Altes Testament. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, wie etliche von ihnen Unzucht trieben, und es fielen in einem Tag 23.000. Ich muss es einfach nüchtern sehen. Die Bibel sagt auch alttestamentlich, Bileam zum Beispiel, das war Offenbarung 2, Vers 14 geschrieben steht, wo verwarnt worden sagt, begehe nicht die Sünde Bileams. Was war denn das? Bileam Balak, da holt ein Heide, holt ein okkulter Prophet, also ein Mann, der Gott dient hat und gleichzeitig im Okkultismus. Das gibt's immer wieder. Und holt ihn, um Israel zu verfluchen. Und das siehst du aus den Texten und aus der Geschichte. Als das nicht geklappt hat, weil Gott ihm verboten hat, Israel zu verfluchen, wo er dann gesagt hat, im 4. Mose, wo er sagt, und wie könnte ich dem fluchen, den Gott segnet, und Israel segnet sogar, dann ist ja das, die Mission gescheitert. Aber zwar natürlich, jetzt muss man sagen, Bileam und Balak, das war ein übles Pärchen. Es ist da einfach hingegangen, der Bileam, und die Sünde Bileams war, der hat ihnen einfach gesagt, wie sie trotzdem rankriegen. Der hat gesagt, wie sie die Juden drankriegen. Wisst ihr, was der ihnen geraten hat? Der hat gesagt, vermischt euch mit denen. Das heißt, schickt eure Frau. Das genau war die Sünde. Das war's. Und der Teufel arbeitet über den Punkt. Wenn er einen Gläubigen, sag mal, mit der Lüge nicht kriegt, mit der Ehre nicht kriegt, mit dem Geld nicht kriegt, dann probiert er es da. Mit irgendwas probiert er es. Und soll mir keiner kommen in ihre Gemeinde, der sagt, ich bin überall unangefochten. Das ist absolut verlogen. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwo eine Schwachstelle hat, wo es reinschießt. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich kenne keinen. Wisst ihr, ich weiß für Seelsorge, auch für führende Leute, ich weiß auch, wo alte Brüder, einmal, wo wir zusammen waren, plötzlich ausgepackt haben, was auf dem Sektor, wo sie schon der Bach wirklich runter sind. Aber wir zwei waren mal dabei, das weiß ich nur wie heute. Das geht mir heute nur noch. Da ist mein Bild vom Reich Gottes, hat gewackelt. Und zwar nicht ein bisschen, sondern das hat heftig gewackelt. Ich habe es immer wieder erlebt. Man darf nicht so tun, als wäre diese Sache ganz weit weg. Sie sind nicht weit weg, sondern man muss aufpassen. Und je klarer wir gehen geistlich, je mehr wir aufpassen, je mehr wir die biblische Linie gehen, je mehr wir letztendlich das Gekreuzigtsein mit Christus praktizieren, je mehr wir diesen Sünder fliehen. Zum Beispiel für die Jungen sagt er ganz klar, 2. Timotheus 2, 22 sagt er, fliehe die Lüste der Jugend. Das heißt, fliehe. Selbstbefriedigung, brauchen wir gar nicht reden. man kriegt keine Geisteskrankheit von dem, sondern es ist einfach ein sexuelles Vergehen. Fertig. Das müssen wir einfach sagen. Aber das ist jetzt keine Sünde wie zum Beispiel, er sagt nur, fliehe sie, das heißt, kämpfe dagegen. Das ist jetzt keine Sünde wie Ehebruch. Wenn man es richtig versteht. Da kannst du selbstverständlich die jungen Leute wieder sagen, das ist in dem Alter eher ein Kampf, wo normal ist und ihnen zeigen, wie es geht. Und wenn sie dann hier sich versündigen, nicht, dass man sie nur in die Verzweiflung treibt, sondern da muss man ihnen raushelfen. Muss ihnen auch klar sagen, das ist keine Sünde wie zum Beispiel Ehebruch. Sondern das ist etwas Normales in dem Alter. Aber ich sage, der flieht trotzdem, kämpft dagegen. Man kann jedem sagen, wie er hier sagen wir, Abstand kriegt. Das ist kein Problem. Bloß man sagt nicht sagen, oh, ist gar keine Sünde, treib was du willst. Weil dann unter Umständen kriegt man sie so weit, dass sie nachher wieder bei den anderen Sünden, wenn es um Ehebruch geht, dass sie dann keine Widerstandskraft haben. Sie sollen ja, die Jungen sollen ja dem lernen zu widerstehen. Aber sie brauchen nicht verzweifeln. Das müssen wir die Jungen auch sagen. Sondern muss man helfen. Aber man muss einfach sagen, Judas 7, es ist gefährlich. Und zwar, hier heißt es jetzt, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte in ähnlicher Weise wie diese Unzucht bis zum äußersten Trieben und anderem Fleisch nachgehen. Jetzt kommt wieder Homosexualität. Und die Bibel sagt, diese Sünde, das ist dann das Äußerste. Das ist dann der Exzess, das ist dann das Perverseste, das ist dann das Verrückteste. Und das müssen wir einfach sagen, in die Ecke, in die Perversionen, dann löst es das Gericht Gottes aus und dann geht Gott gnadenlos vor. Ich möchte nochmal sagen, ich habe erlebt, wie Gott eine Frau, Mutter von zwei kleinen Kindern, wegen offenem Ehebruch, und sie hat nicht auf die Brüder gehört, sie ist trotzdem zum Abendmahl gekommen, er hat die Frau getötet. Wenn du das einmal erlebt hast, dann weißt du, dass da Gott nicht spielt. Also mit so Sachen ist nicht zu spielen. Offenbarung 2,20. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Jetzt sagt er, er hat ihr Gelegenheit gegeben, Buße zu tun. Wenn sie es nicht tut, lässt sie krank werden. Er wirft sie aufs Krankenbett. Also muss ich einfach sagen, die Bibel geht hier radikal vor und sagt, nee, also hier wird das Gericht Gottes auf kurz oder lang ausgelöst. Aber ihr versteht mich richtig, mir geht es einfach darum. Sexualität hat links und rechts eine Grenze. Man kann sich links versündigen, indem man zum Beispiel ihre normale Ehe die Sexualität verweigert. Man kann sich aber genauso gut rechts versündigen, indem man über die Grenze rausgeht, wo Gott sagt, da ist die Grenze, da hört's auf. Sexualität ist etwas Gutes, wenn es normal gebraucht wird, ist aber zum Beispiel an manchen Punkten absolut nicht erlaubt. Ist zum Beispiel nicht erlaubt, wenn ich nicht verheiratet bin. Muss man einfach sehen. Gott gibt die Kraft, die Gabe und alles dazu, um letztendlich zu widerstehen. Man muss einfach im richtigen Bild sehen. Und wenn man das sieht, das hat auch nichts mit dem Katholizismus zu tun. Meine Kollegen, die erzählen mir immer, das kommt alles vom Katholizismus und überhaupt. Ich sage dann immer, weißt du, mir rennst du offene Türe ein. In der Bibel steht, dass ein katholischer Priester verheiratet sein muss. Steht drin, ein Presbyter muss verheiratet sein. Sage ich, wir sind keine Vertreter vom Zölibat, sondern die müssen heiraten. Das stimmt. Die Bibel steht, Priester muss verheiratet sein. Also Priester, ja, Führungszeichen, ethisch. Offenbarung 21 und 22 zeigt so drum diese radikale Kataloge. Und dann Offenbarung 17, Vers 2, sagt er, man kann das Gleiche tun. Die Bibel sagt ja, Christus ist der Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut. Es gibt jetzt Brüder, die sagen, Israel ist die Braut, aber ich sage es mal vorsichtig, man möge das Alte Testament lesen, Israel hat als Braut von Gott den Scheidebrief bekommen, sondern die Gemeinde ist die Braut. Und hier ist dann Folgendes, er sagt, so wie man im Körperlichen untreu wäre kann, so kann man im Geistlichen Hurerei begehen. Und jetzt kommen wir zur Doppelbedeutung dieses Begriffes. Er meint nämlich nicht nur die Sexualität, sondern er meint auch die geistliche Treue. Offenbarung 17, Vers 2. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Das heißt, die Hure Babylon versaut die geistliche Landschaft durch geistliche Hurerei. Und jetzt, was ist das? Ich möchte es mal ganz praktisch zeigen. Zum Beispiel, wenn auf dem evangelischen Kirchentag ein Dalai Lama auftritt, dann ist das eine Form der geistlichen Hurerei. Wenn 1995, denke ich, war's, auf dem Kirchentag in München eine koreanische Theologin Geister beschwört und Geister holt, dann ist es genauso geistliche Hurerei. Das gleiche, wenn jemand Ehebruch begeht. Und dann das absolute Gericht Gottes. Und jetzt kommen wir zur Verschärfung. Diese geistliche Hurerei, diese Unzucht, die im Geistlichen begeht, wo man gegen den Bräutigam sündigt, die bedroht die Bibel noch radikaler und noch stärker wie die sexuelle Unzucht. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ganz heiß ist. Und da müssen wir uns rigoros absondern. Und da zeige ich es mal ganz vorsichtig. Viele Gläubige wissen nicht, wo ihre Grenze ist. Wenn jemand nicht weiß, wo seine Grenze ist, ich muss ganz einfach sagen, dann soll er mal ganz in Ruhe, ohne an Karl Herrmann zu denken. Ich sage bloß die Stelle. 2. Korinther 6, Vers 14 bis 7, 1. In aller Ruhe lesen. Wirklich in aller Ruhe lesen, dann weiß er, was Sache ist. Und wir müssen uns von diesen Dingen radikal und aktiv letztendlich trennen. Offenbarung 18, Vers 2 heißt es, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Und jetzt kommt wieder, vom Glutwein ihrer Unzucht haben die Heiden getrunken. Das heißt, die Hure Babylon begeht geistliche Unzucht. Und das, was hier im Sexuellen passiert, durch die Reizüberflutung, durch die Medien, und jetzt sage ich euch mal eins, also ich bin Jahrgang 51. Ich bin auf euer dankbar. Also ich sage es einmal vorsichtig. Das, was zu unserer Zeit mir Kerle damals mit einem schlechten Gewissen als 14-, 15-Jährige am Kiosk ein Büchle gekauft hat, wo vielleicht dann ein Bildchen oder was drin war, das ist heute, wo sie heute im Zollernalbkurier der Tageszeitung abbildet. Das heißt, da ist in den letzten Jahren, das sind ja maximal 40 Jahren, ist eine ungeheure Flut von Dreck über die Welt gegangen. Man hat die Sexualität pervertiert. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Postman ist ein amerikanischer Soziologe. Der hat zwei Bücher geschrieben, Verlust der Kindheit und Wir amüsieren uns zu Tode. Und Postman schreibt, dass zum Beispiel das Mittelalter mit seinen, ich sag's einmal, Bösartigkeiten, die er zum Beispiel keine Hemmung hatte, einen Mensch körperlich vollständig unter größter Qual zu zerstören. Wir müssen mal gucken, was das Folterinstrument der eisernen Jungfrau war. Das sind Eisenstachel gewesen, wo die Form von einer Körperkette, also sind ineinander gegangen, jetzt hat es den Mensch dann hergestellt und zugemacht. Je nach Körpergröße sind die Stacheln durchs Auge, durch Brust, katastrophaler Tod, das Qualvollste, was es gibt. Und der geht dem nach und sagt, warum sind die denn so qualvoll? Warum sind die so bösartig? Warum ist der Mensch so pervers? Warum macht er das? Und da geht er dem nach und sagt, das kommt von der Kindheit. Und er sagt, wenn man ein Kind nicht bewahrt vor bestimmten perversen Dingen, sowohl in der Sexualität als auch in der Gewalt, und da habe ich auch schon Fehler gemacht, hat jeder Fehler gemacht, weil du es oft nicht erkannt hast. Da habe ich auch schon Fehler gemacht bei meinen Kindern. Dann passiert etwas, dann geschieht die Verrohung dieser Menschen. Wenn sie erwachsen werden, haben sie kein Feeling mehr. Sie brauchen letztendlich Kindheit. Ich sage es ganz ehrlich. Wo ich das erkannt habe, wo ich das Buch gelesen habe, habe ich das Buch zugemacht, bin spontan ins Auto gefahren, bin in die Spielwarenabteilung gegangen und habe den größten Teddybär gekauft, den ich finden konnte. Und habe zu meiner großen Tochter damals, habe ich ihn gebracht, habe gesagt, ab sofort zu Deutsch bist du wieder Kind. Wir müssen wieder lernen, unsere Kinder zu Kindern zu machen, weil genau auf diesen Punkten ist letztendlich, läuft die Schlacht. Ein alter Gläubiger kennt wahrscheinlich die Geschichte, da hat ein Kind, hat der Vater gefragt, was ist Unzucht? Das Kind war 12 oder 10. Und die sind gerade auf den Bahnhof gelaufen und der Vater hat einen schweren Koffer tragen. Dann ist der Vater hin zu dem Kind, und da sieht man, wie man mit der Sexualität umgehen kann, seelsorgerlich, hat den Koffer abgestellt, hat zu der Kleine gesagt, heb den Koffer. Hat sie geklopft, ist ja nicht gegangen. Dann sagt er, guck, Tochter, manche Dinge sind für jemand, der jung ist, zu schwer zum Tragen. Und das, was Unzucht ist, ist für dich zum Verstehen her zu schwer zu tragen. Du wirst, wenn du älter wirst, wenn du erwachsener wirst, wirst du es verstehen. Das Interessante war, es wird dann beschrieben, das Kind war zufrieden mit der Antwort. Das heißt, wir müssen da aufpassen bei unseren Kindern, dass da eine gewisse Keuschheit passiert. Dass wir sie Kinder sein lassen, dass wir nicht durch diese Medienüberflutung die Kinder mit reinreißen. Weil diese Überflutung kam durch die Medien. Wisst ihr, also ich sage es jetzt mal hart. Ich habe auch als junger Teenager habe ich die Bravo gelesen. Bloß die Bravo zu meiner Zeit war eine völlig andere Zeitung wie die Bravo heute. Ist heute ein Pornoblatt. Zu meiner Zeit hat die Bravo aus ein paar Charts bestanden, wo man so ein paar Musiktitel aufgelistet hat. Das war alles. Das ist Netzmedien. Guck doch mal heute die Zeitung an. Wenn ich im Zug sitze und lese und guck rum und ich sehe, wie sie ihre rot-weiße Zeitung ausblättern, dann muss ich sagen, was sind das für Zeitungen? Für den letzten Dreck.
Wieder, da wird ein ganzes Volk wird systematisch gezielt durch Finsterniskräfte unterwandert und wird versaut und wird letztendlich kaputt gemacht. Und da muss die Gemeinde Jesu den Gegenpol bilden, indem sie sich absondert. Und Matthäus 15, Vers 19, da sagt der Herr Jesus, wo fängt es an? Im Herzen. Und auch bei uns Gläubige fängt es im Herzen an. Und gegen diese Dinge, gegen geistliche Unzucht und gegen sexuelle Unzucht, muss der Gläubige im Herzen Widerstand machen. Und da muss das Nein radikal aus dem Herzen rauskommen. Und Paulus geht davon aus, dass ein Gläubiger hier in jeder Beziehung Widerstand leistet. Römer 13, 13. Und hier ist zum Beispiel, lasst uns anständig wandeln wie am Tage, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, auch nicht in Streit und Neid. Jetzt kommt's wieder, das ist die Zusammenfassung unserer Bibelstelle. Da ist der Hund, anständig. Das sind die Entgleisung auf diesem Gebiet, wo er sagt, lass uns anständig sein. Die Gemeinde muss anders sein, das muss klar sein. Warum sich auch nicht schämen, dass wir anders sind. Das macht überhaupt nichts, sondern gerade im Gegenteil, wir sind anders. Und wir leisten hier Widerstand, das ist der Normalzustand. Und es fängt im Herzen an. Und jetzt kommen wir nochmals zu der Stelle, ich habe sie vorher schon gelesen. Ich möchte sie nochmals lesen. Epheser 5, Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt, auch nicht Schändlichkeit, albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Die Bibel geht so weit, dass es sagt, du musst die Gemeinde schützen. Indem du nämlich diese Dinge, so wie es jetzt heute Abend ist, wenn man auf die Sünde kommt, das einmal ganz deutlich nennt. Aber ansonsten ist das kein Thema für eine Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde schweigt über diese Dinge. Und die Gemeinde ist hier keusch. Und die Gemeinde ist hier heilig. Weil die Bibel sagt, du bist diesen Dingen mit Christus gestorben. Und jetzt musst du dich für gestorben halten. Jetzt musst du Widerstand leisten. Und die Gemeinde dreht sich nicht um diesen Dreck. Und ich sage euch, wisst ihr, was die schlimmsten Ehebücher sind? Das sind die Frommen. Könnt ihr euch den Titel sagen und den Namen? Kommt aus dem halbcharismatischen Raum. Wo ihr das Buch sehr schon mal gelesen habt, da ist mir kein Rädle mehr rum, habe gesagt, das kann doch nicht sein. Auf dem Höhepunkt dann, um zu zeigen, dass er tatsächlich hier von Finsternismächten gesteuert wird, sagt er dann noch, ach, weißt du, und wenn du merkst, dass deine Frau ein Kind kriegt und das Kind ist behindert, dann treib's halt ab. Wenn du das von deinem Gewissen her kannst, dann ist es in Ordnung. So weit geht es. Und da siehst du, wo hier Finsternis einbricht. Wir müssen da aufpassen. Wissen wir, Geschwister, und ich kann bloß alles sagen. Auch unsere Büchertische, wir müssen gucken. Ich kann dir nicht mehr garantieren, dass der Verlag XY, der immer bibeltreu und fromm war, dass der nicht plötzlich irgendeinen Dreck auch auflegt. Ich habe vor einem der führenden evangelikalen praktisch Verlage ein kirchengeschichtliches Buch über Ephesus bekommen. Ich sage euch ehrlich, mir sind die Haare zu Berge gestanden. Ich habe sowas noch nie gelesen. Es war sowas von verrückt, dass sowas überhaupt gibt, ein völliges Buch, das die Gläubige beschmutzt hat. Das muss aus dem Verkehr ziehen. Weil 1. Thessalonicher 4, Vers 3, haben wir vorher gelesen. Heiligung, Gott will, dass wir dem aus dem Weg gehen. Und das ist wichtig. Wir müssen dieser Sünde fliehen. Wir müssen dem aus dem Weg gehen. Da gibt's keinen Widerstand, da muss man fliehen. Weg. Widerstand musst du machen, wenn der Teufel dich ergreift in bestimmte Bereiche. Aber in dem Bereich nicht Widerstand, sondern fliehen. Weg, aus dem Weg. Nichts mit zu tun haben. Ich möchte schließen mit einer Bibelstelle, die das nochmal zusammenfasst. 2. Korinther 12, 21, wo Paulus mit dieser schlimmen Gemeinde von Korinth letztendlich seelsorgerlich umgeht. Und er sagt hier, ich lese ab 20, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünschte. Und ihr könntet auch mich nicht so finden, wie ihr wünschtet. Es könnte nämlich Streitigkeit unter euch sein, Eifersüchteleien, Wutausbrüche, Rechthabereien, Verleumdungen, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhe, so dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch. Wenn ich komme und ich trauern muss, und jetzt kommt das Bösartige, sind das schlimme Sünde. Wisst ihr, was das sind? Das sind diese Wesenssünde des Hundes. Aber jetzt guckt einmal, warum ich auch diese Unzuchtsünde wegen den Vordergrund gespielt habe. Jetzt guckt einmal, was er sagt. Über viele, und jetzt sieht man, wo die Wurzel für den Dreck ist. Wenn nämlich jemand auf den anderen Sektoren nicht sauber ist, kommen die anderen Sünde, die kommen wie ein Rattenschwanz automatisch. Heißt nämlich, über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Jetzt haben wir wieder drei Klang. Diese drei Unreinigkeitssünde. Man hat ja bloß eine davon behandelt. Aus denen heraus kommen die andere Sünde. Und jetzt sagt er ganz klar, ich möchte nicht, dass ich zu euch komme und dann traurig sein muss, weil er nicht Buße getan hat. Jetzt sage ich es mal hart. Ich weiß nicht von jedem alles, ich will es gar nicht wissen. Aber Geschwister, ich kann euch bloß eins sagen. Der Teufel wird euch angreifen auf dem Gebiet. Und nicht nur auf dem sexuellen, körperlichen, sondern auf dem götzendienerischen. Wisst ihr, es wird dann plötzlich passieren. Jetzt sage ich es mal ganz klar vom Aberglaube her. Wenn man dich fragt, wie geht's dir? Und du sagst gut, dann wird der Teufel versuchen, dass dir dann schlecht geht. Und am Schluss glaubst du, immer wenn ich sage, dass mir gut geht, geht's mir schlecht. Das ist bereits Aberglaube. Wisst ihr, das sind so Spielchen, wo der Teufel treibt, um mich in die geistliche Unzucht zu treiben. Und genau an diesen Punkten, wir müssen Widerstand leisten bis aufs Letzte. Und wenn jemand in unserer Mitte ist, der irgend in denen Punkten irgendwo verseucht wurde oder einen Schuss abbekommen hat. Die Bibel hat bloß ein Mittel, wie das rausgeht. Ich möchte einfach eins betonen. Wir kommen um das nicht rum. Mir passiert von Zeit zu Zeit Angriff auf alle Ebenen, wo ich es manchmal gar nicht denke. Ich kann dir nicht sagen, wo mich der Teufel morgen angreift. Weiß ich doch nicht. Aber auf diese Ebene greift er auch an. Wenn da irgendwas kommt, und wenn es bloß ein Gedanke ist, dann kann man bloß eines tun. Stopp. Still sei, Buße tun. Buße tun heißt, zu mal Jesus zu gehen und zu sagen, Herr, vergib. Ich akzeptiere, dass du Nein sagst. Ich akzeptiere, dass ich hier wohl mich hab gehen lassen. Ich akzeptiere, dass ich hier wohl versaut worden bin und vielleicht in Gedanken gesündigt habe oder in eine okkulte Praxis geistlich reingeflogen bin, ohne es zu wollen. Ich tue Buße. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Sobald ich Buße getan habe und im Glauben die Erlösung angenommen habe, ist es gebrochen und ich kann Gott wieder dienen. Aber tödlich ist, das laufen zu lassen und nichts zu tun. Das ist genau das, was Paulus die Korinther sagt. Er sagt, es wäre schrecklich, wenn ihr nicht Buße getan hättet. Bitte Geschwister, und jetzt möchte ich einfach nochmal sagen, wenn der Paulus den Katalog da bringt, und mit dem möchte ich auch schließen, man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Er sagt, draußen sind Hunde, Unzüchtige, Zauberer und geht weiter, Mörder, Lügner und so weiter. Wir können in der Endzeit nicht mehr, wie vielleicht die Jahrhunderte, wie die Gläubigen um die Jahrhundertwende, dem alle muss im Weg gehen, weil das alles kurzlebig geworden ist. Die sitzen, die Medien und alles, die sitzen dir ja im Nacken. Du kannst machen, was du willst. Die sind hinter dir her. Also, was müssen wir tun? Wir müssen beginnen, uns von innen heraus zu wehren. Im großen Bußpsalm 51 steht, du willst es im Innersten. Das heißt, wir müssen lernen, im Innersten Nein zu sagen, es von ganzem Herzen abzulehnen, uns zu wehren und Aktives rauszuwerfen. Und dann kommt die Seele zur Ruhe. Und dann lernt der Mensch letztendlich, mit jedem Sieg, den er da hat, wird er stabiler. Und irgendwann hat er Sieg drüber. Gott, wir dürfen jetzt nicht passiv über uns ergehen lassen müssen, notfalls Buße tun. Das ist das, wo der Paulus letztendlich uns warnt, wo aber auch jetzt hier Johannes uns warnt. Er sagt, Vorsicht nochmals, es gibt ein paar Dinge, die sind einfach gefährlich. Und darum sagt er draußen Sinn, das sind die, wo man heute anguckt hat. So Gott will, werden wir die anderen drei das nächste Mal angucken. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, du siehst,